Am Kasematentheater gëtt den Nowend Steg iwwer de sogenannten NSU-Komplex opgefouert. Die rechtsextreme Organisation nationalsozialistischer Untergrund war an den 2000er Joren fir eng Serie vom Morden am Umigranten fir un allem Türken responsabel. Den deutsche Noteur an Regisseur vom Steg, auch Deutsche unter den Opfern, den Toussaint Maul, aslo Eisner Witte am Neues Magazin, am Team schwätzt den Michel Delage. Guten Morgen, die Herren.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Toussaint Maul.
Guten Morgen.
NSU-Prozess. Vor anderthalb Jahren wurde das Urteil gesprochen. Die Hauptangeklagte Berthe Zschäpe wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und die vier Mitangeklagten zu diversen Gefängnisstrafen. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen sozusagen. Die Urteilsbegründung liegt derzeit noch nicht vor. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir hier endgültig abgeschlossen haben.
Ja, das wird wohl so sein. Und auch das Urteil hat natürlich den Opfern nicht genau das im Ergebnis gebracht, was sie gebraucht hätten, vielleicht einfach diese Hintergründe herauszubekommen, was wer unter anderem noch dabei war bei diesem ganzen Komplex. Und das hat natürlich gerade für die Opfer, sag ich mal, eine unbefriedigende Lösung gebracht. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir dranbleiben, auch ob das jetzt kulturell ist oder auch durch mein Theaterstück, dass wir das die Aufmerksamkeit da nicht verlieren auf das, was da passiert ist.
Also die Angehörigen der Opfer haben ja sehr viel hier durchmachen müssen. Es war eine ungeheuerliche Prozedur eigentlich, angefangen mit den Ermittlungen. Also es wurde ja nie in Richtung von rechtsextremen Terror ermittelt.
Nein, genau, das war das Problem. Man hat ja jahrelang diese Morde auch verunglimpft mit dem Namen Dönermorde. Und die Opferangehörigen wurden zweimal sozusagen mit Leid konfrontiert. Einmal haben sie ihre Liebsten verloren und gleichzeitig wurden sie ständig verdächtigt, selbst die Morde begangen zu haben in der Familie oder sei es nicht in der Familie, vielleicht im Freundeskreis. Es war ja jahrelang ein irres Ermitteln gegenüber diesen türkischen oder kurdischen Familien und leider hat niemand so mal das rechte Auge aufgemacht, sage ich mal, und auf die Seite geguckt, was das sein könnte, ob das doch vielleicht durch Neonazis passiert ist, diese Morde. Das hat ja jahrelang gebraucht und im Endeffekt hat sich ja, muss man ja ehrlich gestehen, dieses Trio selbst entlarvt, indem sie zwei sind umgekommen, Uwe Böhnert und Uwe Mundlos, und Berthe Zschäpe hat sich ja dann gestellt und erst dann kam alles heraus, was ja schon eigentlich bekannt war.
Was bekannt wurde dann, ist, wie gesagt, etwas Ungeheuerliches eigentlich im Prozess. Wurde einiges zutage gefördert, und zwar wurden rechtsextreme Terroristen quasi vom Staat geschützt.
Ja, es gab immer, es hieß immer Quellenschutz vor Strafverfolgung. Man hat mehrere immer wieder eingeladen, ein sehr exemplarisches ist so der Verfassungsschutzbeamte Andreas Temme gewesen, der in Kassel in dem Internetcafé gesessen hat bei dem Mord an Halit Yozgat. Und da hat man gemerkt, dass dieser Mann wurde drei- oder viermal eingeladen und es kam nie etwas dabei heraus. Also er hat immer sich darauf besonders, er sagte, ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr. Jeder hat das eigentlich gewusst, dass er diesen Mord da in diesem Internetcafé mitbekommen haben muss. Und trotzdem ist er frei von Strafverfolgung geblieben und arbeitet weiterhin in Hessen beim Verfassungsschutz. Und das sind so Ungeheuerlichkeiten. Das ist nur eine von den Beispielen. Ich habe in meinem Stück halt mehrere solche Beispiele genannt. Und insgesamt dauert das Stück ungefähr 90 Minuten. Und sehr komprimiert werden die Tatsachen aufs Tablett gelegt, die da falsch gelaufen sind. Ob das jetzt desaströse Ermittlungsfehler waren oder gezielte Sabotage, das steht natürlich im Raum. Ne?
Ihr Stück jedenfalls, auch Deutsche unter den Opfern, ein Rechercheprojekt zum NSU, haben sie 2015 uraufgeführt. Es ist also kein sehr neues Stück, kein rezentes Stück, aber es ist immer noch, wie gesagt, aktuell, weil der Prozess noch immer nicht abgeschlossen ist. Warum haben Sie damals entschieden, sich dieser Materie anzunehmen?
Also als diese Morde passierten, das war ja in den 2000ern, hat man ja immer wieder in den Zeitungen gelesen, dass wieder ein Gemüseverkäufer umgebracht wurde oder ein Dönerbudenbesitzer, so hieß es immer. Wie gesagt, es wurde immer das Wort Dönermorde genannt und das hat mich schon damals irritiert und ich habe mich immer auch gefragt, das kann doch nicht sein, dass so unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Orten in Deutschland umgebracht werden und die Bevölkerung das aber nicht so richtig an sich ranlässt. Und ich glaube, natürlich, weil die Opfernamen auch türkische waren, meistens türkisch-kurdische Namen waren, habe ich mich schon angesprochen gefühlt, auch wenn ich jetzt keine eigene Dönerbude besitze oder so. Aber man hat dann sich selber mit diesen Familien identifiziert oder man hat gedacht, was passiert, was sind das für Morde? Und das hat mich am meisten gestört. Ich glaube, irgendwann, als das dann entlarvt wurde, dann 2011, also hatte ich eine richtige Wut im Bauch und wollte die loswerden. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass diese deutsche Gesellschaft, in der ich ja auch groß geworden bin und geboren bin, dass diese Morde nicht so lange nicht wahrhaben wollte, dass das aus dem vom rechtsextremen Milieu stammten. Und ich habe mich dann dafür entschieden und gesagt, warum braucht das die deutsche Gesellschaft so lange, bis sie diese Morde an sich ranlässt. Wenn man mal umdreht, sagen wir mal, es wären Mörder gewesen mit türkischen Namen und die Opfer hätten Namen gehabt wie Hans, Peter, Jürgen, Müller, Meier. Ich glaube nicht, dass wir 10 Jahre gebraucht hätten, um diese Morde aufzudecken. Dann hätte man sofort irgendwelche islamistischen oder wie auch immer Terror dahinter gedacht und dann hätten wir sofort ermittelt und wir hätten viel mehr Manpower gehabt. Und das fand ich, hat überhaupt nicht stattgefunden und das hat mich so gestört und deshalb wollte ich dieses Stück machen und sagen, dass wir auch betroffen sind. Wir sind angegriffen worden, unsere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft. Das sind auch, wie gesagt,
daher die meisten Deutsche auch, unter den Opfern.
Ja, weil es gab, natürlich haben die meisten von denen auch, die da gestorben sind, hatten auch deutschen Pass, einige. Also nicht alle, aber einige. Und trotzdem, es gibt ja immer seit den 90ern, gibt es nach der Wiedervereinigung über 180 Morde, die von Rechtsextremen durchgeführt worden sind, die auch unter anderem Leute, die deutschen Namen haben. Und das habe ich dann in diesem Stück auch mit reingebracht. Und all diese Namen werden aufgezählt im Stück,
ja.
Unter anderem.
Mhm. Ist diese Affäre für Sie dann auch ein Paradebeispiel des Rassismus, der in Deutschland grassiert, so eine institutionalisierte Form von Rassismus, ein struktureller Rassismus?
Ja, diese Verleugnung oder das Nicht-Wahrhaben-Wollen ist genau das, was Sie gerade sagen, ein institutioneller Rassismus, der mich auch, ich muss sagen, bevor ich dieses Stück gemacht habe, habe ich nicht gewusst, dass das so, dass da so viele Quellen miteinander gearbeitet haben, sei es die Landeskriminalämter oder sei es der Verfassungsschutz, sei es die Polizei, dass so viele Fehler passiert sind, das kann kein Zufall sein. Und ja, es ist für mich, sind keine Einzeltäter gewesen all die Jahre, sondern so hieß es, das gab es ja immer, diese Einzeltäter-Theorie. Aber das ist es nicht. Das sind Gruppierungen.
Netzwerke,
genau, die sich sehr gut verteilt haben und natürlich im Zuge der, auch nach der Wiedervereinigung gerade, so Standorte haben, wo es mehr oder weniger ist. Aber es gibt viele, nicht nur in Ostdeutschland, aber viele in Ostdeutschland, die sich untereinander gut vernetzt haben.
Jetzt haben Sie für Ihr Stück eine Form ausgewählt, die Form des dokumentarischen Theaters. Da fühlt man sich sofort an Peter Weiß erinnert, der in den 60er Jahren mit seinem Stück Die Ermittlungen weltberühmt wurde. Damals hatte er die sogenannten Auschwitz-Prozesse dokumentiert mit dem Theater. Ist das für Sie eine Inspirationsquelle gewesen?
Unter anderem, ja. Also natürlich auch Peter Weiß, aber es gibt ja, es gibt, also immer wieder merke ich, dass auch in meinen Arbeiten das Dokumentarische eine große Rolle spielt, weil ich merke ja, dass das Leben oder das Dokumentarische gar nicht so weit weg ist von der fiktiven Welt und ich finde, das bringt nochmal den Zuschauern etwas nahe. Man muss das natürlich gut transportieren können, auch im Medium Theater, aber das ist schwer auszuhalten manchmal und gleichzeitig fragt man sich, glaube ich, viel mehr, wie kann das passieren und ist das wirklich passiert? Und wenn man natürlich so die Geschichten herauskristallisiert, die einen interessieren, die auch noch sehr spannend sein können für die Bühne, ist das ein sehr gutes, eine gute Mischung. Und, aber es gab mehrere Quellen, unter anderem natürlich auch er, aber es gibt auch für mich andere Theatergruppen wie Rimini-Protokolle oder es gibt gute Beispiele, deren Arbeit ich sehr schätze, die mich dann auch inspiriert haben. Aber es ist auch ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin ja kein Journalist geworden, aber irgendwie, ja, mich interessiert das halt auch, so das nochmal in Worte zu fassen oder in so eine Form zu bringen, die direkt die Zuschauer anspricht.
Sie haben den Fall ja gründlich recherchiert, bevor Sie das Stück geschrieben haben.
Ja.
Wie haben Sie sich da angelegt?
Ich habe 9 Monate recherchiert. Ich habe das Stück ja 2015 auf die Bühne gebracht in Münster und später dann in Istanbul, darauf kommen wir vielleicht gleich zurück. Mhm. Und ich habe 9 Monate immer wieder in München diese Prozesse besucht. Ich war in diversen Archiven natürlich in Berlin und habe mich über den Rechtsextremismus ein bisschen was angelesen und geguckt, was da alles passiert ist seit der Wiedervereinigung und vor der Wiedervereinigung auch. Und aber vor allem natürlich der Prozess, der war sehr ausschlaggebend für das Stück. Und als ich da saß, habe ich überlegt, ja, welche Perspektive nehme ich ein? Werde ich mehr die Täterseite herausarbeiten oder die Opferangehörigen mehr in den Fokus setzen? Aber je länger ich da war und diese desaströsen Geschichten gehört habe, habe ich gesagt, okay, ich muss diese Ermittlungen beleuchten. Was ist da passiert? Wie kann das sein? Und dann war das auch noch spannend. Ich hatte auch gute Quellen nebenan saßen, die großen Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel und aber auch türkische Medien. Mit denen habe ich mich dann auch immer zwischen diesen in den Pausen unterhalten. Und das war dieser Prozess war schon, ist ja einer der größten Prozesse gewesen nach der
Also um die 600 Prozesstage
gab es. Ja, genau. Da. Es war ein bisschen weniger, aber ja, es waren unglaublich viele Tage und ist eigentlich, das wird in die deutsche Geschichte eingehen, wie die RAF, der Prozess damals, ist dieser NSU-Prozess. Das wird irgendwann in die Schulbücher eingehen, hoffe ich.
Und Ihr Stück ist auch in geraffter Form so eine Zusammenfassung von dem, was da zutage gefördert wurde. Und da gibt es auch Unglaubliches. Da gibt es zum Beispiel, Ermittler haben sich auf Wahrsager berufen, um über die Schuld oder Unschuld von Verdächtigen zu befinden. Das ist ja aber unglaublich.
Ja, es war nicht nur ein Wahrsager, sondern eine Wahrsagerin und ein Wahrsager, wo die, es hieß mal, Telepathie-Kriminologie, es hat einen eigenen Namen und ich habe dann in einem Archiv in Berlin herausbekommen, dass es wirklich Wahrsager aufgesucht wurden, weil man die Mörder nicht finden konnte. Dann hat man eine Tonbandkassette abspielen lassen, die leer war und da hat die Wahrsagerin halt heraushören können, dass das Türken waren, die diese Morde begangen haben. Und sowas wurde als Asservat sogar beim Gericht vorgestellt.
Und gleichzeitig wurden dann offensichtliche Indizien, die auf die Schuld von rechtsextremen Terroristen, die wurden dann ignoriert.
Genau. Alexander Horn, einer der bekannten, so ein Profiler, der auch in der FBI seine Ausbildung hatte, der hat das als erster dann irgendwann mal herausbekommen, gesagt, das müssen deutsch aussehen, also groß gewachsene auf Fahrrädern kommende Mörder gewesen sein. Und das wurde ein Gegengutachten gemacht, um dann heraus zu zeigen, dass das nicht so sein kann. Und es ist ja nicht nur das. Es gab so viele komische Sachen, auch bei dem Mord an der Michelle Kiesewetter,
die Polizistin,
die Deutsche, die umgebracht wurde, kam heraus, dass der Polizeizugführer, also dass die und mehrere Polizisten im Ku Klux Klan in Europa Mitglieder waren. Das hat man so im Zuge dieser Ermittlungen dann herausbekommen, was da für ein Gedankengut auch manchmal in diesen Etagen herrschte. Jetzt haben wir das Problem ja in Frankfurt auch gehabt, dass aus der Frankfurter Polizeidirektion Fax geschickt worden ist an eine Rechtsanwältin, die auch einen der Opfer verteidigt hat im NSU-Prozess mit Morddrohungen an die Familie. Und dieses Fax kam aus der Polizei. Mhm. Unter anderem.
Solche
der
Dinge
Mord
kann
an der
sich,
Walter ja. Lübcke, jetzt, was jetzt passiert ja. ist, der in Kassel umgebracht wurde, auch von einem Neonazi, der wiederum auch einige aus dieser Szene, die bei den NSU eine Rolle spielen, kannte. Also ja, es hört nicht auf und deshalb aktualisieren wir dieses Stück auch immer wieder. Mhm. Auch bei heute Abend, wenn Sie kommen, werden Sie die aktuellste Version sehen.
Mhm. Jedenfalls das, was Sie aufgezählt haben, diese unglaublichen Dinger, Bezug auf Wahrsage und so weiter, das kann man sich ja kaum ausdenken als Autor.
Nee.
Da wird man, da wird gesagt, das ist ja nicht glaubwürdig, aber das ist eben die Realität gewesen.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Dieses Fiktive oder diese, wenn man das war, ist überhaupt nicht fiktiv. Das ist halt, ja, das ist richtig authentisch. Ja.
Vielleicht Zeit für eine kleine musikalische Pause.
Wir sind nochmal ein neues Magazin, das ist in der Witte, den deutschen Notar-Regisseur Tussal Mohl, den das Stück auch deutsch unter den Opfern geschrieben hat, das den Oven am Kasematentheater gewesen hat, an den Tussal Mohl. Also er wird ja ein neues Magazin auf Habitation von Mercedes du Pierre Werner. Also dann noch hier am Gespräch mit Michel Delage an Valo, was bis so gespart ging, als Michel, als wir gespart zu leben. Ja.
Das Balnetze Gleven, kaum zu glauben, was alles da vorgefallen ist. Auf jeden Fall bekommt das Publikum jetzt in geraffter Form diesen Verlauf, die Ermittlungen, Prozess und so weiter, diesen Schutz, von dem eben die rechtsextremen Terroristen profitiert haben. Das alles, ist das der deutschen Öffentlichkeit in dieser Form bewusst, was da alles vorgefallen ist?
Na, bewusst, Also bewusst, dass es diesen Prozess gab, ja, aber sie haben überhaupt keine Details mitgekriegt. Das haben zumindest die Zuschauer im Publikumsgespräch nach dem Stück immer mir gesagt oder uns gesagt. Und sie waren irritiert, dass das alles in Deutschland passieren konnte oder passiert. Das ist ja die Frage dann. Und gleichzeitig wollten sie natürlich sehen, warum da keiner was dagegen gemacht hat. Das war sehr spannend. Und sie werden, und das haben sie selber gesagt, jetzt diese Ereignisse oder wenn sie das weiter verfolgen, diesen Prozess oder was danach kam, auch wie gesagt, die Morde, die jetzt auch dieses Jahr passiert sind, mit einem anderen Perspektive lesen oder betrachten. Und da glaube ich, kommt was zusammen. Es ist wie so ein Puzzlestück gewesen. Natürlich ist das sehr komprimiert, wie Sie schon gesagt haben, in 90 Minuten all diese Sachen zu beschreiben, die in den 11 Jahren passiert sind oder 10 Jahren seit dem Morden. Das ist für das Publikum eine Überraschung gewesen. Und wir haben es ja auch 70 Mal gespielt in Deutschland. Überall, also bundesweit, waren eingeladen in mehreren Städten, auch zu Festivals. Und wir waren auch unter anderem in Zwickau, in Ostdeutschland, da gab es ein Festival, das hieß Unentdeckte Nachbarn. Und die haben halt so NSU-Stücke eingeladen oder die sich diesem Thema gewidmet haben. Und da muss ich gestehen, also in Münster hatten wir nie das Problem, dass wir Sorge hatten, dass jemand Gewalt anwendet an so. Aber in Zwickau, da waren wir ein bisschen schon...
war die Stimmung da gespannter?
Gespannter und zumindest, wir konnten nicht mal so richtig Reklame machen, weil alles, was wir an Postern aufgehängt haben, wurde weggerissen und es wurden Sachen zerstört. Das Festivalbüro wurde angegriffen, mit Steinen beschmissen. Also das ist schon auch eine... Das ist, wie gesagt, regional immer ein bisschen unterschiedlich. Also in Münster... Da gibt es bestimmt auch Neonazis, aber die kommen nicht ins Theater. Ich finde es halt wichtig, dass das Stück weiterlebt. Und Gott sei Dank haben auch einige, auch Hörfunk, WDR und in Deutschland und auch in der Schweiz, das auch als Hörspiel gebracht. Und es freut mich natürlich, je mehr wir dranbleiben und immer wieder weiter das Thema mit uns tragen, desto besser ist es, glaube ich, um diese Geschichte zu verstehen, der Neonazis. Mhm.
Peter Weiß, den wir vorhin angesprochen hatten, hatte schon eine gewisse Wirkung mit seinem Theater in den 60er Jahren. Das war auch eine andere Zeit. Aber wie ist heutzutage die Wirkung von Theater, zumal wenn es um dokumentarisches Theater geht, wenn es um solche Fälle geht? Was kann man sich als Autor, als Regisseur erwarten?
Ich glaube, Peter Weiß hatte natürlich die, hat in einer anderen Zeit gelebt und das war ja eher als analog, sag ich mal, das ist natürlich, da war so ein Theaterbesuch, vielleicht hat man mehr Zuschauer erreicht. Natürlich ist mein Stück ist sehr in kleinen Theatern, jetzt wie im Kasematten-Theater, spielen wir es immer vor 100 Leuten oder 110 oder 70, je nach Größe des Raumes. Man erreicht die Leute da und das ist dann vielleicht ein Multiplikator, dass sie es weitererzählen, aber so die Masse ist schwierig zu erreichen und da muss man einen Film machen. Ich meine, Fatih Akın hat auch einen Film über das Thema gemacht. Aber auch das ist schwierig. Aber Theater ist natürlich, sag ich mal, direkter als alles andere. Man sind gelebte, also Menschen auf der Bühne erzählen Dokumentarisches und das und in Anführungsstrichen unterhält auch noch. Und nachher, ja, nehmen die Leute was mit nach Hause, was, hoffe ich, dann weitererzählt wird. Ich glaube an die Magie des Theaters und dass das einem auch hilft. Sonst würde ich das nicht machen. Also mir macht das auch, ja, ich glaube, da halte ich dieses Theater hoch. Und Peter Weiß hat natürlich in einer anderen Zeit gelebt.
Mhm. Ihr Stück, auch Deutsche unter den Opfern, wird heute Abend, wie gesagt, im Kasematten-Theater aufgeführt, in einer türkischen Version, mit deutschen Übertiteln, nicht wie im Kino unter, aber hier Übertitel. Wie kam diese Zusammenarbeit mit dem Istanbuler Altıdan Sonra-Theater zustande?
Ja, das war sehr schön, weil ich habe zweimal ein Stipendium bekommen vom Deutschen Goethe-Institut Istanbul und das Deutsche Auswärtige Amt haben mich nach Istanbul eingeladen, um Brücken zu bauen zwischen Deutschland und der Türkei, was ich eine ganz tolle Gegebenheit finde, dass man da wirklich in Kontakt treten kann mit türkischen Künstlern. Und als ich in Istanbul war und habe ich dieses Kumbaraj 50, also Altınası oder Tiyatrosu, habe ich da mir ein paar Stücke angeguckt und dann habe ich über das Goethe-Institut den Kontakt auch mit den Leitern des Theaters hergestellt und habe ihnen von meinem Projekt erzählt, das ich in Deutschland gemacht habe, und die waren ganz begeistert und wollten und fanden das auch irritierend, dass es in Istanbul nicht so bekannt ist. Also auch das ist noch weniger bekannt. Also die Zuschauer, die in Istanbul dann das Stück sich angeschaut haben, waren noch mehr überrascht, dass sowas in Deutschland passieren kann. A und B, viele wussten nicht, was NSU ist. Und es hat mich wiederum irritiert. Da dachte ich, Mensch, das sind doch auch eigentlich auch Türken, die jetzt ausgewandert sind, da gelebt und gestorben sind, dass da mehr eine größere Anteilnahme wäre. Aber das war denen nicht so präsent in der Türkei. Und das war sehr aufregend, dann da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mit dem Publikum. Und ja, ich habe das eigentlich wie in Deutschland auch mit drei Schauspielern gemacht, also zwei Männern und eine Frau, die dann als Ermittler sozusagen die Geschichte erzählen, jetzt aber auf Türkisch. Aber wir haben eine schöne Übertitelung, also man kann sehr gut dem Stück dann auch so folgen. Und ja, kommen Sie vorbei.
Wird das Stück übrigens auch in dieser Fassung auf Türkisch in Deutschland aufgeführt?
Ja, wir waren bis jetzt einmal in Mülheim an der Ruhr im Theater und es stehen noch ein paar Gastspiele an fürs nächste Jahr in München. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich da mit dran gehängt. Die wollten das auch nochmal unterstützen und nach Deutschland holen. Und ich hoffe, dass wir es noch öfter spielen. Ich finde auch die Perspektive, türkische Schauspieler zeigen in Deutschland das, was in Deutschland passiert ist, auch mal eine schöne Umdrehung der Geschichte. Mal nicht die Perspektive. Oft ist es ja so, dass die deutschen Stücke in die Türkei eingeladen werden oder die deutsche Perspektive in der Türkei spielt eine sehr große Rolle, sage ich mal, auch was das Theater angeht. Jetzt finde ich es nochmal gut, dass es mal umgedreht wird und dass man den Spiegel den Deutschen der Gesellschaft als von der türkischen Perspektive zeigt und nicht immer, wir zeigen euch mal, wie es bei euch in der Türkei ist. Also das finde ich auch eine schöne Gegebenheit.
Und gleichzeitig könnten Sie ja auch ein Publikum erreichen über die türkische Sprache in Deutschland, ein Publikum, das Sie vielleicht nicht erreichen könnten.
Genau, das war auch so. In Mülheim haben wir auch vor 180 Zuschauern, ich weiß nicht, ungefähr so, es waren schon sehr viele türkischstämmige oder kurdischstämmige Zuschauer dabei und die, das war auch toll, weil die das natürlich auf in der eigenen Sprache zu hören, was anderes ist, als sich auf Deutsch das anzuhören, was sie als ihre Zweitsprache dann betrachten.
Mhm. Die Türkei, das ist nicht ihr Herkunftsland, also ihre Eltern sind aus der Türkei, aber was verbindet sie mit diesem Land?
Ach, das ist viel. Die Türkei ist für mich mehr und mehr, merke ich, dass wir halt als Migrationskinder, so werden wir ja genannt, ich bin ja die zweite Generation, die dann in Deutschland auf die Welt kam. Wir hängen so zwischen den Stühlen und ich finde es, je öfter ich dort bin, merke ich auch, wie viel ich doch von den Geschichten und von den Erlebnissen aus meiner Kindheit, auch wenn ich nicht länger als maximal 2 Monate so da war, in den Jahren immer wieder, verbinde ich ganz viel. Also meine Großeltern kommen, also die eine Seite kommt von der Insel, eigentlich von Lesbos, sind dann übergesiedelt an die Ägäis und dort kommt mein väterlicherseits und meine Mutter kommt mehr von der Nordküste, vom Schwarzen Meer. Und ja, ich merke oft, dass ich sehr viel teilhabe in meinem Leben, auch die also in mir trage, dass dieser türkischen Seele entspricht. Oder wie man es so nennen will, oder der türkischen, dass mir das sehr nahe ist. Es ist kein fremdes Land, auf keinen Fall. Es ist ein Teil von mir.
Also die Türkei oder das Türkische, das wird ja auch immer mehr in ihren Theaterstücken thematisiert in den letzten Jahren. 2013 haben sie die Deutsche Eiche uraufgeführt. Ihr aktuelles Theaterstück 2018, letztes Jahr, Der Spatz, der kleine Spatz vom Bosporus. Wieder diese Thematik. Sie hatten eigentlich mit was anderem angefangen. Sie sind gelernter Arzt. Mhm. Darauf werden wir noch zurückkommen. Mhm. Das heißt, sie haben aber diese Thematik für sich dann entdeckt. Wie ist das gegangen?
Ja, das ist ja, wir haben ja gerade von dokumentarischem Theater gesprochen und ich glaube, wie gesagt, es gibt so viele Geschichten, die gar nicht fiktiv sind und die ich gehört habe und die sich immer sehr aufregend und spannend anhörten. Das war einerseits meine medizinischen Stücke, wo ich die Themen dann auf die Bühne gebracht habe, die mir im Krankenhaus widerfahren sind oder Kollegen widerfahren sind, auch sehr dokumentarisch gewesen. Auch tragisch-komisch halt. Und das gleiche tragisch-komisch habe ich auch bei den Geschichten von Leuten gehört, die in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland migriert sind und was da für Geschichten entstanden sind. Und so und sind unter anderem die Deutsche Eiche, ist auch eine Anlehnung an die türkische Lebensbäume, also die Deutsche Eiche, ne, die Deutsche Eiche, türkische Geschichten, die mittlerweile auch 60, 70 Jahre alt sind, die dort angesiedelt sind in Deutschland, wie Bäume dann Familien gekriegt haben, Kinder gekriegt haben, Enkelkinder gekriegt haben. Es war mir wichtig zu sagen, dass es eine Verwurzelung doch stattfindet.
Eiche, das heißt ja auf Türkisch Rose oder Blüte.
Blüte, ja, ja, genau. Aber mir war wichtig, dass die deutsche Eiche, ja, eine Anlehnung auf diese deutsche Eiche, weil das ja der deutsche Baum ist. Die Eiche ist ja der deutsche Baum und mir war wichtig, dass dann auch die Eiches auch solche Bäume sind, so die im Raum stehen, Frauen vor allem, nicht die Männer, weil es gibt viele Stücke über Männer, die angekommen sind als Gastarbeiter und es gab aber auch Frauen, 18, 19-Jährige, die einfach in den Zug eingestiegen sind, in Istanbul, bis nach München gefahren sind, ohne nichts, nicht verheiratet, ohne Männer und dann in welchen Frauenwohnheimen gearbeitet haben, ein Jahr lang und deren Geschichten sind aufregend. Man glaubt das nicht, dass das solche auch lebens- und abenteuerlustige Frauen waren, die sich auf den Weg gemacht haben und dass es eine andere Generation war, die in den 60ern ausgewandert ist, als in den 90ern. Die meisten, die aus den 60ern kamen, kamen aus den großen Städten wie Istanbul, Ankara, Izmir, Adana und das waren auch Frauen, die Deutsch gelernt haben, sehr schnell und auch Lust hatten auf die Sprache und auf das Leben, sich versucht haben anzukommen. Und das war auch interessant, das Theater, als ich dann gesagt habe, ich mache die Deutsche Eiche, wollten sie mir sofort eher als Kostüm Kopftücher und mir da haben sie hingelegt. Ich sagte, nee, ich brauche keine Kopftücher, die haben alle Perücken gehabt in den 70ern, das war immer damals in, dass man so 70er-Look, so diese 68er-Bewegung und so, das waren halt Frauen mit schönen Haaren, geschminkte, mit Minirock. Ja, das war für die Münsteraner Publikum, für das Münsteraner Publikum erstmal auch so überraschend, dass das solche Frauen waren. Und das habe ich auch dokumentiert, weil mein Vater auf Super 8 diese Filme aufgenommen hatte von den Frauen, die damals gekommen sind. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Filmemacher. Und dann habe ich die dokumentarischen Filme aus den 60er, 70er Jahren von diesen Frauen, deren Geschichte wir erzählen, von ihrer Jugend dann auch bebildert. Und dann ja, war es mir wichtig zu sagen, das ist jetzt keine Verschönlichung der Situation. So waren die Frauen.
Das war dann ihr Stück, die Deutsche Eiche 2013, die Lebensgeschichte dreier Frauen. Wie gesagt, ihr letztes Stück, Der kleine Spatz vom Bosporus. Hier geht es um eine Frau, die auf der Suche nach ihren Wurzeln ist, auf der Suche nach ihrem Vater, der ein Doppelleben geführt hat.
Ja, das habe ich auch herausbekommen. Also erstmal, ich habe die Musik von Sezen Aksu benutzt. Das ist Musik, die ich schon seit meiner Kindheit auch mit meiner Großmutter gehört habe. Entschuldigung. Und dann habe ich gelesen, und das hat mich am meisten überrascht, dass es in West-Berlin viele Männer gab, Gastarbeiter, die in den 70er Jahren gekommen sind, die gleichzeitig am Wochenenden, also sie haben ihre Familie dann nach Deutschland geholt, nach West-Berlin, ihre türkische Familie, und dann an den Wochenenden sind sie dann immer rüber nach Ost-Berlin und haben da eine Zweitfamilie gegründet sozusagen mit einer Frau aus der DDR. Und dann, als die Mauer fiel, gab es dann diese Patchwork-Familien und das ist eine sehr spannende, es war nicht nur ein Mann, es waren mehrere, die das gemacht haben. Viele türkische Männer haben anscheinend ein Doppelleben geführt.
Also wie gesagt, Der kleine Spatz vom Bosporus, wird man dieses Stück hier in Luxemburg vielleicht irgendwann mal sehen ja, können?
Inshallah. Ich hoffe, dass wir eingeladen werden nochmal. Wir würden uns natürlich sehr freuen, weil das, ich glaube, das ist auch eine Musik, die, ja, die eigentlich sehr schön zum Hören ist. Und wie gesagt, ist eine der bekanntesten Frauen. Das ist wie die Edith Piaf aus Frankreich. Ist Sezen Aksu etwas für die Türken.
Die haben wir leider jetzt nicht, aber wir werden ein anderes Musikstück spielen.
Am WT am Moyes Magazin an Hauderstaten Tussal Mohl, den deutschen Autor, an Regisseur, dem sein Theatersteck auch Deutsch unter den Opfern Hautenofen am Kasematentheater abgefeuert geht, absolut wert gucken zu gehen. Ein Mann, wie so den Autor, an Regisseur aus mir, Michel, war auch Doktor, wie drin hast du gesagt. Ne?
War auch Doktor, Sie waren, oder Sie sind Arzt, ich bin, ja. Sie sind ausgebildeter Theaterregisseur, Autor, aber auch Arzt und Sie haben auch als Anästhesist praktiziert, als Notarzt. Wie funktioniert das? Wie können Sie gleichzeitig Arzt sein und Theaterregisseur?
Ja, ausgebildet bin ich als Schauspieler. Also ich bin kein Theaterregisseur. Das ist sozusagen, Die habe ich mir selber dann als Berufung angeeignet, sozusagen als Gemeinsamkeit von Arzt und Schauspiel. Ja, ich habe Medizin studiert. Ich habe damit angefangen nach dem Abitur und nach meinem Physikum hatte ich so eine kleine Sinnkrise. Ich bin nach Wien gegangen und habe dann dort viel Theater geguckt. Da gab es natürlich große Regisseure wie Peter Zadek und Klaus Peimann. Ein Stück habe ich gesehen und ich war viel im Burgtheater, im Akademietheater. Und irgendwie hatte ich schon in meiner Jugend auch auf Theater gespielt. Da habe ich gesagt, ich versuche es einmal auf der Schauspielschule. Und dann bin ich an der Schauspielschule in Hannover genommen worden, während meines Medizinstudiums. Dann hatte ich ein Dilemma, wie ich es meinen Eltern erzähle und ob ich jetzt mit Medizin aufhöre oder nicht. Und dann gab es einen Kompromiss meiner Schauspielschule, die hat gesagt, ja, du kannst ja ein Urlaubssemester nehmen, 2, 3 Urlaubssemester, machst erstmal dein Vordiplom hier und dann kannst du hier ein Semester frei nehmen, sodass ich insgesamt 9 Jahre studiert habe und Medizin und Schauspiel beendet habe als Ausbildung. Und dann habe ich als Arzt angefangen zu arbeiten, erst in Berlin, dann bin ich nach Westfalen wieder zurückgezogen. Ich komme ja auch aus der Gegend, ich bin in Beckum, das ist eine Kleinstadt in Westfalen, geboren, bin ich nach Münster gegangen und dort habe ich dann meinen Facharzt gemacht für Anästhesie und Notarzt. Und mittlerweile, seit ungefähr 12 Jahren, habe ich meine Stelle reduziert. Seit 12 Jahren mache ich aber auch Regie und Autorenschaft. Also ich habe dann meine Stelle im Krankenhaus auf 50% reduziert und die andere Zeit nutze ich für halt meine Projekte, für meine Theaterstücke.
Und das hat Sie auch durchaus inspiriert, Ihre Erfahrungen als Arzt. Wir haben diese Stücke angesprochen. Sie hat eine Theatertrilogie seit 2011, Somnia, Die Angehörigen und vorher, also ihr Debütstück war eigentlich Halbstarke, Halbgötter, also Verweis auf die Ärzte, ja. Die Halbgötter. Das hat sie dann inspiriert auch.
Ja, ich habe meine Gruppe Theateroperation genannt, so hatte ich beide Sachen unter einem Hut. Und ich habe Kollegen, Schauspieler, professionelle Schauspieler gefragt und auch einen Regisseur, ob der als Schauspieler mitspielen würde, ein Projekt zu machen, wo ich Themen aus der Klinik, also aus dem OP oder auf der Intensivstation oder von der Notaufnahme auf die Bühne bringe. Und ich habe dann Geschichten gesammelt von Kollegen. Immer wenn ich mein Krankenhaus gewechselt habe oder meine Station, habe ich mir immer so Geschichten gewünscht von den Kollegen, von den Ärzten oder von den Schwestern und Pflegern. Und die haben mir dann immer ihre Highlights erzählt, was ihnen passiert ist. Und irgendwann hatte ich die Schublade so voll von Geschichten, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich so eine Collage, ich entwickle Figuren. Und dann, das Spannende an dem Projekt war, ich habe die ganzen Schauspieler mit EKGs versehen. Die haben dann sozusagen, der Zuschauer konnte live ihre Herzaktion auf der Bühne sehen. Und man hat immer gesehen, wenn jetzt ein Schauspieler drankam, wann er aufgeregt war, weil sein Herz schlug dann immer schneller von 70, 80, das wurde dann auf 140. Und dann fing sein Monolog an, dann wusste jeder, jetzt ist er dran. Und das waren halt wirklich Live-Aufnahmen und das war sehr aufregend. Und wir haben dann diese Themen, das ist auch tragisch, komisch, die in Kliniken passieren, auf die Bühne gebracht. Und diese Schauspieler, die Ärzte gespielt haben, haben im zweiten Stück, im Somnia, in meinem Stück, Intensivpatienten gespielt. Dann habe ich Intensivpatienten, die mehrere Wochen, Monate auf der Intensivstation waren, interviewt, also Jahre später oder ein halbes Jahr später, was sie erlebt haben, als sie da gelegen haben, in diesen Wachschlafsituationen. Und da haben sie mir ihre Geschichten geschenkt. Und das haben wir dann auf die Bühne gebracht mit diesen Geschichten, die mit den gleichen Schauspielern, aber diese Geschichten dann aus der Perspektive der Patienten und der Pfleger und Schwestern auch wieder. Und dann im dritten Stück haben wir die Angehörigen. Das heißt, dann haben wir mal uns gegenseitig befragt, wie ist es dann, jemanden als Angehöriger im Krankenhaus zu begleiten? Wie schwer ist das, wie belastend ist es für die Angehörigen? Und daraus ist diese Trilogie entstanden. Und dann sind da mehrere Stücke daraus entstanden. Dann habe ich ein Stück in Berlin gemacht, das Summen der Montagswürmer hieß das. Da habe ich auch versucht, die Geschichte des urbanen Krankenhauses in Berlin mit ihrem ganzen kosmopolitischen Sein zu zeigen. Und ja, dann habe ich ein Stück gemacht, das hieß Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Da habe ich Hochstapler-Geschichten gesammelt. Es gab ja mehrere Leute, die sich als Arzt verkleidet haben, jahrelang und Leute behandelt haben, deren Geschichte. Das haben wir als Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt genannt. Ja, das, ja. Aber wie gesagt, es ist aber immer sehr dokumentarisch oder recherchiert.
Ein sehr gutes Beispiel vom dokumentarischen Theater, von Ihrer Arbeit werden wir heute Abend sehen können im Kasematten-Theater. 20 Uhr, auch Deutsche unter den Opfern, ein Rechercheprojekt zum NSU. Tushar Moğol, ich bedanke mich sehr.
Ja, ich danke auch.
Voilà, wann da lo willst du dat gucken, so wie gesagt, den Nove de Merda am Kasematentheater, en er sucht auch Deutsche unter den Opfern, ein Projekt vom Toussaint Mohl, den dann zusammen erbischt, mit der Ambassade, Deutsche Ambassade, mit Institut Pierre Werner, eben am Kasematentheater, den Nove gewiesen wird.
Bir pazar sabahıydı Ankara kar altında Zemheri ayazıydı Yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı Kalemim düştü kana Kalemim düştü kana Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğitlere hatıra olsun.
Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli yiğitlere hatıran olsun Apansız bir ölüme Şarapnel parçaları Saplandı ciğerime
Ucuz can pazarıydı Kan doldu gözlerime Kan doldu gözlerime
İsimsiz korkuları katmadım yüreğime
Bembeyaz doğruları yaşadım ölümüne